Es ist noch nicht ganz 9.30 Uhr, nicht erschrecken. Es gibt noch Platz. Ab jetzt werden wir auch von den Ordner her alle Platzreservierungen aufheben. Ihr wisst, bei der Jumiko, wir haben viele Leute immer. Wenn irgendwo Jacken noch auf den Stühlen sind, dann werden die ab jetzt ignoriert, aber es hat noch genügend Plätze. Alle wichtigen Informationen insgesamt zur Jumiko findet ihr auf den Leadblättern, die auf den Plätzen auslegen. Und ihr findet ebenso auf euren Plätzen einen Kugelschreiber und ein Blatt Papier. Die werden wir nachher im Laufe der Einheit noch benötigen. Aber jetzt ist es noch Zeit, sich in aller Ruhe einen Platz zu suchen, zu sammeln. Und wir fangen pünktlich um 9.30 Uhr an, das heißt jetzt. Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu dieser Einheit. Mein Name ist Rainer Hohlweger. Ich bin Pfarrer und Geschäftsführer der Christusbewegung Lebendige Gemeinde. Wir haben das Vorrecht, mit zu den Veranstaltern der Jugendkonferenz für Weltmission zu gehören. Und es ist für uns einfach eine riesige Freude, zu sehen, dass das Jahr für Jahr so möglich ist, dass Sie sich auf den Weg machen, dass ihr euch auf den Weg macht, um zu überlegen, was hat Gott mit mir vor? Welchen Platz nehme ich ein, bei der Aufgabe, Reich Gottes zu bauen? Und darum geht es auch heute, morgen, jetzt in dieser Einheit. What's Church? Also nicht WhatsApp. Was ist angesagt? Was lenkt mich minütlich ab auf dem Handy? Klammer auf. Bei dieser Gelegenheit Smartphones bitte alle auf Flugmodus stellen. Man darf sie anlassen, wenn man den Bibeltext nachher mitlesen möchte. Aber ansonsten bitte Handys ab jetzt auf stumm schalten. Nicht WhatsApp, sondern What's Church ist jetzt dran. Was heißt das eigentlich, Gemeinde? Und was heißt das, dass Gott aus seiner Gemeinde etwas macht? Nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Denn das ist ja die Frage. Wenn wir hier junge Menschen ermutigen, rauszugehen in den Missionsdienst, was machen sie dann, wenn sie draußen sind? Was heißt es, Gemeinde zu bauen? Machen wir da ein Abbild und sagen, wir brauchen als erstes einen Pfarrer, einen Mesner, einen Organisten und dann haben wir 80% von der Basisstruktur einer Gemeinde schon da? Oder was kennzeichnet Gemeinde im Wesentlichen? Ich freue mich, dass wir nachher dazu eine Bibelarbeit von Andreas Schmierer hören werden und wir haben euch auch drei besondere Gemeindeprojekte für diese Einheit mitgebracht, die wir nachher vorstellen. Und dann werden wir euch fragen, was ist für euch Gemeinde? Nicht nur projektweise, sondern wo habt ihr euer geistliches Zuhause? Was trägt euch? Was ist Kirche für euch im engeren Sinne? Kirche und Gemeinde beginnt dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind und wo sie still werden vor ihm. Gott will uns beschenken durch sein Wort. Und ich freue mich, dass Andreas Schmierer es heute ist, der uns dieses Geschenk überreicht. Andreas ist 25 Jahre alt, du kommst aus Oberstenfeld. In seiner Freizeit fotografiert er gerne und führt gerne tiefsinnige Gespräche. Wenn er keine Freizeit hat, so wie jetzt hier auf der Jumiko, dann studiert er Theologie. Er ist im Albrecht-Bengel-Haus und jetzt im Moment im Semester in Greifswald. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Herr, ich danke dir für dieses Geschenk, das du uns mit deinem Wort machst. Danke, dass wir uns immer wieder um dein Wort versammeln können. Und du versprochen hast, dass du mitten unter uns bist, dass du uns segnest, dass du zu uns sprichst durch die Worte der Heiligen Schrift. Ich danke dir für Andreas, der jetzt hier ist, und ich bitte dich für ihn, dass du ihn und uns mit deinem Heiligen Geist beschenkst, damit wir dein Wort verstehen, es hören und dann auch in unserem Leben laut werden lassen. Amen.
Hashtag What's Church. Wie sieht Kirche im Jahr 2018 aus? Kurz vor Weihnachten hat die FAZ eher den Abgesang auf die Kirche eingestimmt. Bei einer Umfrage kam raus, es sind die Christen selbst, die sich mehr und mehr von ihren eigenen Glaubensinhalten abgewandt haben. Haben wir jetzt eine Identitätskrise, vielleicht gar eine Midlife-Crisis? Wir wollen heute nicht auf die Demoskopen schauen, sondern auf Jesus. Wir wollen uns von ihm leiten lassen und schauen, was er uns zu sagen hat. Was bedeutet Gemeinde? Aber wer den Blick nach vorn wirft, der muss auch wissen, wo er herkommt. Und deshalb zunächst ein Blick zurück. Und zwar unter dem Titel Start with Why. Der Columbia-Professor Simon Sinek hat 2014 einen TED-Talk mit dem Titel Start with Why gehalten. Er ist davon überzeugt, dass Unternehmen ihren großen Erfolg nicht mit dem Was haben, also Apple zum Beispiel mit dem iPhone, das sie ein Handy produzieren, sondern mit der Tatsache, dass Steve Jobs einfach eine ziemlich gute Idee hatte. Es geht um das Why. Was wollte Steve Jobs erreichen? Sein Ziel war, Menschen miteinander weltweit zu verbinden und das mit schicker Technik und intuitiver Bedienung. Also, wo ist das Warum der Kirche? Wir finden das im Missionsbefehl in Matthäus 28. Dort sendet Jesus seine Jünger aus und er spricht ihnen zu, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wer Mission aufgibt, der gibt Kirche auf. Michael Herbst formuliert es so: Unser Warum heißt, wir wollen selbst lebendige und mündige Nachfolger von Jesus sein, Jüngerinnen und Jünger. Und wir wollen andere gewinnen, dass sie auch Jüngerinnen und Jünger werden. Warum? Weil dies das Beste ist, was Menschen auf Erden angeboten wird. Wie sieht sie also aus, diese Jüngergewinnung? Der Historiker Lukas, der beschreibt in der ersten Kirchengeschichte, die geschrieben wurde, wie sich die Urgemeinde ganz am Anfang auf ihren ersten Schritten bewegt hat. Und da war diese große Zusage von Jesus: Ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde, bis in das tiefste Verlies in Nordkorea, bis in den Nahen Osten zum IS und auch bis hierher auf die Messe in Stuttgart. Und was folgt? Pfingsten, das Fest der Begeisterung. Und Petrus, unser vorlauter Apostel, der ist voll des Heiligen Geistes und er predigt in Vollmacht. Und wo Vollmacht wirksam wird, da ist schon alles vollbracht. Die Worte von Petrus, die dringen ins Herz. Es lässt sie nicht kalt, die Menschen, wie auch. Rhetorisch wirklich eine klare Sache. Petrus hat nämlich weder Keynote noch PowerPoint. Und ganz nebenbei, vielleicht brauchen wir das alles auch gar nicht so unbedingt, wenn wir Menschen das Evangelium nahebringen. Das Wort Gottes ist wirkmächtig. Wenn Gott spricht, dann wird aus diesen drei Worten "Es werde Licht" auch tatsächlich Licht. Und wenn Jesus dir zusagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann gilt es auch. Oder mit dem Psalmbeter gesprochen, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und jetzt, was sollen wir jetzt tun? Fragt die ratlose Menge Petrus und seine Leute. Und Petrus, der antwortet diesen ungeduldig Wartenden, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Jünger reiben sich verdutzt die Augen, denn was jetzt kommt, das ist wirklich Neuland für die Apostel. Petrus und die anderen Jünger, die sind jetzt Zeugen einer außergewöhnlichen geistlichen Fortpflanzung. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. 3000 Menschen machen ernst, kehren um, werfen all ihr Vertrauen auf Jesus und ihr Geld in die Gemeindekasse. Mich irritiert das, ganz ehrlich. Die 3000 Leute, die werden so en passant erwähnt, so irgendwie total selbstverständlich. Ach ja, 3000 Leute sind dazugekommen. Und das in einem Tag. Lukas, er bewertet das Ganze nicht. Er sagt einfach, 3000 Leute kommen hinzu. 3000 neue Menschen in Gottes Volk. 3000 neue Gründe, für die Engel Gott zu loben oder für Matt Redman ein neues Lied zu schreiben. Das Zusammenleben von so vielen Menschen zu organisieren, ist, sagen wir mal, herausfordernd. Aber Lukas, unser Historiker, der hält jetzt fest, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Habt ihr es bemerkt? Ist es euch aufgefallen? Es geht nicht um Gebäude. Es geht auch nicht um Strukturen. Es geht nicht um Pfarrstellen. Auch der Musikgeschmack wird hier nicht erwähnt. Und es geht schon gar nicht um die Frage, ob wir Gottesdienst jetzt Sonntagmorgens um 10 oder lieber mittags um 5 feiern. Ob wir Pfarrer oder Priester haben. Darum geht es nicht. Da steht nicht mal was vom Zehnten geben oder davon, dass alle Kinder aus christlichen Familien auch eben solche Namen bekommen müssen. Darauf kommt es nicht an, sagt Lukas. Gemeinde nach der Apostelgeschichte wird anhand von 4 Merkmalen erkennbar. Ein erstes: bleibt in der Lehre der Apostel, indem ihr heute hier auf der Jumiko seid, euch Bibelarbeiten anhört, Zeugnisse hört, seid ihr ganz nah dran am Herzschlag Gottes. Unheimlich gut. Wir hören auf Christen, die vor uns geglaubt haben, und wir geben unser Wissen, das, was Jesus uns aufs Herz legt, an die weiter, die nach uns glauben werden. Und Petrus betont den Inhalt unseres Glaubens. Es ist die Person Jesus Christus. Jesus war sein Name, so wie Daniel, Lena oder Julia. Aber Christus ist sein Hoheitstitel. Der Glaube an Jesus, der reicht nicht. Es muss Jesus Christus sein. Und wo ist der Unterschied, mag manche jetzt fragen. Irgendwie eine Spitzfindigkeit von einem Theologiestudenten. Es gibt wirklich einen Unterschied und der ist sprichwörtlich himmelweit. Jesus als Gutmensch, als heiler Guru und irgendwie als Prophet, das haben wir auf dem weiten Feld der Weltanschauungen wirklich zuhauf. Aber diese Begriffe, die beschreiben ihn nur defizitär. Wenn Jesus Christus nicht der sündlose Sohn Gottes war, dann war die Kreuzigung ohne jede Relevanz. Oder um es mit C.S. Lewis zu sagen, Jesus wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Also, bleibt in der Lehre der Apostel. Ein zweites, die Gemeinschaft. Gemeinde gibt es nicht so als Standalone-Version, so als Einzelding und vor allem nicht als Cloud-Version. Wir sind hineingestellt in die Gemeinschaft der Heiligen und wir halten einander aus. Wir tragen uns gegenseitig im Gebet, wenn Depression, Liebeskummer, Zukunftssorgen oder Angst uns lähmen. Wir ertragen einander, da wo wir um den Musikgeschmack oder die Gottesdienstzeiten oder die Vision für die Gemeinde ringen. Und wir vertragen uns. Wir vergeben, weil Gott uns zuerst vergeben hat. Apostelgeschichte 2 verursacht bei zahlreichen Christen und so manchen Theologen direkt Schnappatmung. Das kann doch gar nicht sein. Weltfremd. Also das müssen Fake News sein. Weltfremd, schier unmöglich, unfassbar. Nicht ernsthaft. Ein Herz und eine Seele, das funktioniert doch nicht. Wir werden uns ja nicht mal einig, ob jetzt Abendmahl mit Traubensaft oder mit Wein. Wie soll das funktionieren? Und wenn jemand sowas zu mir sagen würde, dann würde ich sagen, du hast recht. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Als Christen sind wir weltfremd. Was Christus durch den Heiligen Geist in uns und mit uns tut, das ist menschlich schier unmöglich und doch ganz real. Und dabei entsteht keine Beliebigkeit. Verschiedene Ausdrucksformen, aber das eine Evangelium. Andreas Boppi Boppart, der schreibt in seinem neuen Buch, das morgen erscheinen wird, gemeinsam unterwegs zu sein, heißt nicht, dass wir gleichförmig glauben müssen. Wir brauchen einander, ganz real, mit Haut und Haaren, mit einer Umarmung, mit einem Lächeln, mit körperlicher Wärme an einem Tisch. Oder wie Michael Herbst sagt, Hand in Hand, Fleisch und Blut, Brot und Wein. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt, Brot brechen. Das Wesen des Christentums ist miteinander essen, hat ein Theologe mal gesagt. Wenn in der Urgemeinde vom Brotbrechen die Rede ist, dann meint das zunächst mal die ausgiebige gemeinsame Mahlzeit. Einfach mal gut essen, mit Sitzpolstern auf dem Boden liegen, so wie man das eben gemacht hat vor 2000 Jahren. Und das gemeinsame Essen, das drückt die Zusammengehörigkeit aus. Jesus hat oft mit Menschen am Tisch gesessen und gegessen, die so gar nicht da eigentlich dazu gepasst haben. Mit Zöllnern und Sündern, mit AfD-Mitgliedern und Donald Trump, mit so zwielichtigen Gestalten wie du und ich. Es ist Gottes Gemeinschaft und kein Sünder kommt in diese Gemeinschaft. Deshalb, wer mit Sündern isst, der zeigt ganz praktisch, was Sündenvergebung bedeutet. Und seit Jesu das Abendmahl eingesetzt hat, dient es natürlich auch zur Erinnerung an seinen Kreuzestod. Beim Abendmahl werden wir der Vergebung unserer Sünden gewiss und wir bekommen diesen Geschmack von Ewigkeit im Mund. Im Abendmahl bekommen wir als Gemeinde das Brot des Lebens, das Manna für die Reise. Und es war für mich persönlich einer der bewegendsten Momente, als ich am Ende des letzten Semesters im Bengelhaus den anderen Bengeln das Abendmahl austeilen durfte. Christi Blut für dich vergossen. Und das letzte, Gebet. Und nein, wir beten nicht, weil man das halt so macht, weil es halt dazugehört. Muss man ja in frommen Kreisen. Wir beten, weil wir erhoffen, erwarten und erflehen, dass Gott unsere Gebete hört, dass er sie sich zu Herzen nimmt und dass er sie nach seinem Willen auch erhört. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott kann keine Gebete erhören, die wir nie gebetet haben. Klar, Gottes Handeln hängt nicht von unserem Beten ab. Er lässt sich aber gerne bitten. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal aus so einer falschen Sorge, irgendwie aufdringlich zu sein, Gott gar nicht erst bitten. Dabei hat Beten doch so viel mit Realismus zu tun. Unsere Wahrnehmung, die hat keinen Einfluss auf Gottes Handlungspotenzial. Gott kann. Und ich finde, das ist Realismus pur. Ich bin überzeugt davon, dass gerade eine neue Generation an lebendigen, leidenschaftlichen Christen heranwächst, durch die Gott sein Reich in Deutschland weiterbauen will. Ihr seid der lebende Beweis dafür. Und dazu braucht ihr euch. Macht es jetzt wieder Druck? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wenn wir erkennen, dass es unser Job ist, an Jesus uns zu halten, uns auf ihn zu fokussieren. Und ich denke dabei an den kleinen Jungen bei der Speisung der 5000, der Jesus sein Vesperpaket abgegeben hat. 5 Brote und 2 Fische. Er hat nicht viel gehabt, aber Jesus hat damit 5000 Leute, wohlgemerkt, es waren nur die Männer, Frauen und Kinder kamen dann noch dazu. Er hat die alle satt gemacht. Es geht nicht darum, dass wir Angebote machen für Dinge, wo wir keine Gaben haben und wir sind nicht getrieben vom Gefühl des Mangels, sondern von der Fülle, die wir in Christus haben. Hier in diesem Raum, hier sitzen Songwriter, hier sitzen Sängerinnen, hier sitzen Diakone, hier sitzen Missionare, hier sitzen Predigerinnen. Und ich spreche euch das heute ganz bewusst zu. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk seines Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Weil wir in Christus die Fülle haben, wollen wir davon weitergeben. Könnte es sein, dass wir beim Thema Gemeinde vor allem auf unsere Möglichkeiten und unser Können schauen? Wie wäre es, wenn wir mit Gottes Möglichkeiten rechnen? Einfach mal den Blick wechseln mit der Fülle, die Christus bereithält. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir sind es nicht, die für den Nachwuchs, also den geistlichen Nachwuchs, sorgen. What's Church? Was ist Gemeinde? Michael Herbst sagt, Gemeinde ist der Ort, wo der Geist Gottes Menschen sammelt, denen das Wort von Jesus ins Herz fuhr, die eine Wahl trafen und sich taufen ließen, die daraufhin den Reichtum von Gemeinschaft entdeckten und die darum ihren Besitz teilten und deren Dasein so anziehend ist, dass immer mehr Menschen dazukommen. Gemeinde ist ein Auslaufmodell. Sie ist das Auslaufmodell der Liebe Gottes und das auf zweifache Weise. Innerhalb der Gemeinde fließt die Liebe Gottes von einem Menschen zum nächsten. Und wo kommt diese Liebe her? Aus Gott selbst, der die vollkommene Liebe in dieser Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist schon ist. Und er kann gar nicht anders, als diese Liebe auch weiterzugeben, andere daran teilhaben zu lassen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und diese Liebe, die drängt nach außen, auch bei uns in den Gemeinden. Und dann erfüllt sich das, was Jesus bei der Himmelfahrt gesagt hat: Ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Erde. Und ja, wir sind Menschen als Christen, die genauso trauern, wenn ein Angehöriger gestorben ist und die unfertig auf wackeligen Beinen irgendwie durch diese Welt stolpern und auch mal auf die Nase fallen. Wir sind keine Superhelden, aber eins ist bei uns doch anders. Wir tragen die Hoffnung im Herzen, dass Gott unsere Gebete hört, dass er Menschen und Umstände ändern, Beziehungen und Herzen heilen, Ängste wegnehmen und Zuversicht schenken kann. Wir glauben, dass Gott die Gemeinschaft der Christen segnet, dass wir uns einander tragen und ertragen können. Und wir glauben an Gottes Führung in unserem Leben, dass er der Herr und Heiland unseres Lebens ist, der uns wunderbar geschaffen hat. Jesus sendet uns aus. Es ist seine Mission und unser Auftrag. Er macht uns zu Hoffnungsträgern in einer Welt, die ihn braucht. That's Church. Amen.
Vielen Dank dir, lieber Andreas. Gemeinde als Auslaufmodell, das ist mir hängen geblieben. Auf den Kulis, die auf den Plätzen liegen, steht lebendige Gemeinde. Auch das ein Auslaufmodell, weil es aus der Quelle lebt. In der Bibel haben wir über Laodicea sowas, wo Jesus die Gemeinde fragt: Bist du noch lebendig? Lebst du als Auslaufmodell? Und das heißt aus der Quelle. Und dort heißt es: Weil du nicht heiß oder kalt bist, sondern lau, will ich dich ausspeien. Und heiß war in Laodicea die Bergquellen und heiß waren die Quellen, die sich direkt aus den Geysiren speisten, und kalt waren die Quellen, die direkt aus dem Berg kamen. Das heißt, an der Hitze oder an der Kälte konnten wir fühlen, wie dicht dieses Wasser aus der Quelle kommt. Eine lebendige Gemeinde ist ein Auslaufmodell, wenn es aus der Quelle lebt. Wenn es aus der Quelle lebt und sich immer wieder erneuern lässt durch das Wort, das direkt von Jesus selber kommt. Danke, Andreas, dass du uns einen Schluck aus dieser Quelle gegeben hast. Drei solcher Quellorte wollen wir euch jetzt in den nächsten Minuten vorstellen. Quellorte, wo Menschen zum Teil auf ganz verrückte Weise gesagt haben: Wir haben den Eindruck, dass wir an dieser oder jener Stelle einen Brunnen graben möchten. Da, wo Gott uns hinstellt, um dann dieses Wasser des Lebens auszuteilen an die Menschen, die in der Nähe sind. Es ist das eine, die Gemeinde oder das Gemeindeprojekt St. Bernhard in Brandenburg. Das andere ist die Gemeinde am Glemseck. Und das dritte die Mitternachtsmission. Und während ihr das hört, bitte ich euch so ganz im Hinterkopf schon einmal mitzudenken: Wo ist denn mein Quellort des Glaubens? Denn What's Church, das ist nicht nur eine Einheit jetzt hier in 45 Minuten, sondern das ist eine Aktion, die wir als lebendige Gemeinde seit ein paar Wochen vorbereiten und die auch noch weiterlaufen wird nach der Jumiko bis zum 3. Februar. Weil wir von euch wissen wollen: Was sind eure lebendigen Gemeinden? Was sind eure Orte, wo ihr es erfahren habt, dass Jesus euch ans Herz gelegt wurde? Wo ihr mit anderen Dingen, mit anderen Menschen eure Gaben teilt? Wo ihr Dinge erlebt, die ihr nur mit Jesus erlebt? Das wollen wir von euch wissen und wir bitten euch darum, das mit uns zu teilen, damit wir das weitergeben können, damit wir sagen können, so kann Gemeinde eben auch aussehen. Und damit ihr eine Idee bekommt, was Gott tut, wie er Gemeinde baut an ganz unterschiedlichen Orten, dazu hören wir jetzt auf eure drei Projekte. Ich darf euch bitten, einfach in der abgesprochenen Reihenfolge nacheinander eure Gemeindeumgebungen vorzustellen.
Glaube ich schon an. Genau. Einen schönen guten Morgen auch von unserer Seite. Wir sind ein Teil der Truppe von dem Gemeindegründungsprojekt St. Bernhard in Brandenburg an der Havel. Ich selber bin Martina Steck, bin zurzeit noch Jugendreferentin in der Evangelischen Landeskirche in Filderstadt-Bernhausen, hier direkt auf der anderen Seite vom Flughafen eigentlich. Genau, und werde ab Mitte diesen Jahres, also ab 1.7.2018, als Kinder- und Jugendreferentin nach Brandenburg an der Havel gehen. Genau. Hans-Martin, du bist der Leiter der Gemeindegründungsarbeit dort. Was tut Gott für Brandenburg?
Danke, Martina. Gott tut viele Wunder in Brandenburg, weil er der ja ist, der Gemeinde will und Gemeinde baut. Das ist keine menschliche Erfindung. In Ostdeutschland sind Christen ja in der Minderheit. Der Stadt Brandenburg an der Havel gibt es weniger als 10%, die sich als Christen bezeichnen. Und er hat uns dort auf wunderbare Art und Weise den Blick dorthin gelenkt. Für mich, Gott ist auch modern, verrückt. Er spricht auch über eBay und da stand eine katholische Kirche zum Verkauf. Und das war für uns so die Initialzündung. Das hat uns so beschäftigt und nicht mehr losgelassen. Und wir spüren, dass er dort wirkt und handelt und wunderbare Dinge tut. Die DDR, die wollte damals Kirche zerstören. Und Jesus baut auch in Ostdeutschland, in Brandenburg an der Havel, seine Gemeinde. Es sind schon Menschen zum Glauben gekommen. Wir stehen daneben und staunen über ihn.
Beate, du bist vor einem Jahr mit Hans-Martin, mit deinem Mann, gemeinsam da hochgezogen. Und wie hat Gott euren Weg bestätigt bisher?
Ja, Gott hat uns super tolle Mitarbeiter geschenkt, die mit uns nach Brandenburg gezogen sind und andere, die noch auf dem Weg sind, dorthin zu gehen. Für mich auch ganz besonders, dass wir immer genug Finanzen hatten, weil das Werk, das trägt sich durch Spenden. Und auch für mich persönlich so, ich komme ja auch aus Bernhausen und hier ist ja wunderschön. Und zu sehen, dass es auch an anderen Orten wirklich schön ist und dass Brandenburg eine tolle Stadt ist, wo man sich wohlfühlen kann, wo ich mich wohlfühle, freue mich über die Menschen, die mit uns im Haus wohnen und die uns mit hineinnehmen, auch in ihre Lebensgemeinschaft. Ich freue mich auch sehr und sehe da auch Gottes Bestätigung, dass Menschen zu uns kommen, die sagen, hey, ich will die mal kennenlernen, diese Schwaben, die da zu uns gekommen sind, was sind das für welche sind? Und als ich erzählt habe, dass wir heute hier auf dieser Konferenz erzählen dürfen von Brandenburg, haben sie gesagt, wow, toll, ihr dürft unser Projekt vorstellen. Also sie fühlen sich als Teil dessen, was da in Brandenburg passiert. Das ist einfach großartig. Uns kommen immer wieder Kinder an den Zaun der Kirche und sagen, Mensch, wann machst du mal wieder was für mich? Und ich sage dann, okay, ich kann jetzt Tischkicker mit dir spielen, aber bald kommen welche, die machen noch ein bisschen mehr mit dir.
Stefanie und Micha, ihr arbeitet ehrenamtlich mit. Was war der Grund für euch zu sagen, wir brechen auf nach Brandenburg?
Genau, vor 2 Jahren waren wir selbst Besucher der Jumiko und waren bei einem Vortrag in dem Raum, zufälligerweise, und haben Hans-Martin sprechen über die geplante Gemeindegründung in Brandenburg. Wir sind dann raus aus dem Raum, wir hatten nichts gesucht, aber es hat uns nicht mehr losgelassen. Und bewegt hat uns, wie Gott diese Kirche Hans-Martin aufs Herz gelegt hat. Und zum anderen, dass Menschen nach Ostdeutschland gehen und von Jesus reden und Jesus verkünden wollen. Und was mich besonders bewegt hat, war, also ich stamme aus Ostdeutschland und ich weiß, dass es da wenig Menschen gibt, die überhaupt über Gott nachdenken, beziehungsweise viele Menschen, die ihn überhaupt nicht kennen. Und ja, das ist gut, dass wenn ich mit Menschen hingehe, die von Jesus erzählen und mit ihm leben. Ja.
Genau, und für mich war die Art, wie eben Gemeinde gegründet werden oder gebaut werden soll, sehr reizvoll, weil es stark darauf abzielt, die Stadt, die Menschen und auch das ganze Umfeld kennenzulernen und selbst dann auch von den Menschen zu lernen und dann in guter Nachbarschaft auch zu leben. Und so haben wir es auch erlebt, dass Leute, die eigentlich fast von Kirche gar nichts wissen, neugierig wurden und sich auch schon eingebracht haben. Und es ist dann auch spannend zu sehen, wenn dann plötzlich Leute quasi vor unserer Tür stehen, mit denen wir fast gar nicht wirklich in Kontakt waren und die dann plötzlich von Gott hören wollen. Und wir denken, okay, wo kommen die jetzt plötzlich her? Wir haben gar nicht mit denen gesprochen. Und ja, und da merkt man auch, dass es wenig von einem selbst abhängt, dass es wächst irgendwie, sondern dass Gott einfach diese Begegnungen schenkt.
Genau. Und Matze, du warst schon auf 2 Kurzzeiteinsätzen in Brandenburg. Was hat das für Folgen für dich?
Ja, gute Frage. Folgen. Die erste Folge ist, dass ich jetzt heute hier vor euch stehe. Eine weitere Folge ist, dass ich dieses Jahr, Mitte des Jahres, hier meine Komfortzone, das Schwabenland, verlassen werde und nach Brandenburg gehe, vorausgesetzt, Martina, du nimmst mich mit.
Ausnahmsweise.
Und ja, ich möchte euch ermutigen, euch sagen, Gott wirkt in Brandenburg. Wer das auch mal live und in Farbe erleben will, finden wieder die Sommertage statt. Sommertage sind Tage mit Kindern, wo mit Kindern gearbeitet wird, Veranstaltungen organisiert werden. Meldet euch an, hier gibt es Flyer, Infos gibt es direkt bei uns. Man kann sich anmelden für die Freizeit. Mich würde es freuen, das eine oder andere Gesicht von hier im August dort begrüßen zu dürfen.
Genau, genaues Datum ist der 1.8. bis 7.8. Vielleicht habt ihr noch nichts vor. Den einen oder anderen hat das vielleicht zum Nachdenken angeregt oder ihr habt einfach ein bisschen Redebedarf. Wir sind auch nach dem Seminar hier vorne noch. Kommt einfach gerne auf uns zu. Wir reden mit euch, wir beten gerne für euch und wir danken einfach für die Möglichkeit, Herr Hohlweger, dass wir hier sein durften, das Projekt vorstellen durften und einfach auch der Christusbewegung, dass sie so eine super Aktion einfach auch jetzt anbieten. Vielen Dank. Genau, bevor ich es noch vergesse, wir sind unten auch noch am Stand 1, direkt vorne am Eingang, den ganzen Tag über. Genau, überlegt es euch einfach.
Vielen Dank auch euch für diese Früchte und ich freue mich jetzt auf die Gemeinde am Glemseck. Und Frau Steck wird uns sagen, was sich dahinter verbirgt.
Ja, Gemeinde am Glemseck, meine Stimme ist heute leider nicht so gut. Aber das passt vielleicht zu unserer Zielgruppe von der Gemeinde. Ja, Gemeinde am Glemseck. Warum und weshalb neue Gemeinde? Vor 4 Jahren saßen wir mal so zusammen im Seehaus in Leonberg, betreuen wir straffällige Jugendliche. Zu dem Zeitpunkt schon circa 10 Jahre und sind mit denen auch regelmäßig in Gemeinden gegangen. Und haben gemerkt, viele treffen Entscheidungen für Jesus, viele wollen wirklich Jesus nachfolgen, aber sie bleiben nicht in Gemeinden hängen. Sie haben keinen Platz. Langfristig haben sie keinen Platz in der Gemeinde gefunden. Wir wollten eigentlich eine langfristige Lösung für Jugendliche, für Menschen, die am Rande von der Gesellschaft stehen. Eine Gemeinde, die solche Menschen sieht und Heimat bieten kann. Zweite Richtung. Gut. Es gab in der Landeskirche eine Studie, die hat uns Ähnliches bestätigt, dass eigentlich nur 4 von 10 Milieus erreicht werden. Der Rest wird von Kirche ganz, ganz selten erreicht. Und wir wollten ein Stück weit einen Unterschied machen. Wir wollten die Menschen erreichen oder wollen die Menschen erreichen, die sonst von Kirche nicht erreicht werden. Wir wollen eine diakonische, missionarische und integrative Gemeinde sein, auch für Menschen, die eigentlich ganz kirchenfern sind. Leute erreichen, die von anderen Gemeinden nicht erreicht werden. Durch unser diakonisches Profil, unsere Jugendlichen, die waren und sind da, die müssen ihre Knastzeit bei uns verbringen, die haben wir sozusagen vor der Haustür, aber auch durch den Standort, an dem wir sind. Die Gemeinde am Glemseck trifft sich in einem Hotel. In diesem Hotel gibt es einen Biergarten, der sonntagnachmittags von ganz vielen Motorradfahrern besucht wird. Auch so haben wir ein bisschen einen Blick gehabt, was liegt denn direkt vor unserer Haustür? Wen haben wir direkt vor uns? Welche Menschen wollen wir erreichen? Haftentlassene auch. Uns ist es ein Anliegen, auch in Gefängnisse zu gehen, dort von Jesus zu erzählen und ihnen eine Möglichkeit zu bieten, auch nach dem Gefängnis das, was sie da erlebt haben, auch weiterleben zu können. Kirchenferne, Bildungsferne und auch Menschen, die ganz neu in Deutschland sind, die viele Fragen haben. Auch Ehrenamtliche vom Seehaus. Wir haben ganz viele Ehrenamtliche bei uns. Die sind bei uns immer wieder, erleben ganz viel mit Gott, aber gehen nicht in eine Gemeinde. Und zu uns kommen sie oft aus der Gemeinschaft heraus. Ja, wer sind wir und was wollen wir? Wir wollen eine ökumenische Gemeinde innerhalb der Landeskirche sein. Wir feiern gemeinsam Gottesdienste. Wir haben einmal im Monat jemand, der aus seinem Leben berichtet. Denn gerade wenn man Menschen erreichen will, die doch fern von der Kirche sind, dann hören die bei Predigten oftmals nicht ganz zu. Aber wenn jemand aus dem eigenen Leben berichtet, aus dem, was er erlebt hat, dann kann man das nicht hinterfragen. Predigten kann man oft hinterfragen, stimmt das oder stimmt das nicht. Aber Menschen, die Dinge erlebt haben im eigenen Leben, das ist was, was bewegt. Du hattest vorher das Thema Gemeinschaft teilen. Gemeinschaft ist ein ganz, ganz großer Hauptgrund bei uns. Jeden Sonntagabend gibt es ein gemeinsames Abendessen. Damit schließen wir unseren Gottesdienst immer ab. Und wir haben auch einmal im Monat einen Gemeinschaftsabend, wo der Impuls nur eine ganz kurze Zeit geht, aber wo Gemeinschaft das Hauptthema ist. Wo wir einfach zusammen sein wollen und sehen wollen, die Probleme, das Schöne im Leben und einfach Dinge teilen miteinander. Die Musik. Genau, jeden Sonntagabend das gemeinsame Abendessen. Den Kindergottesdienst. Da ist schon mal so ein bisschen angedeutet. 50-50 ist bei uns mittlerweile so circa die Zahl. 50% Kinder aus Migrationshintergrund zu Kindern, die vielleicht in Deutschland auch in Gemeinden aufgewachsen wären. Vieles, was es bei uns dann angefangen hat, hat erstmal unter Deutschen in Anführungsstrichen angefangen, auch so die Krabbelgruppe, haben sich deutsche Frauen getroffen und dann war irgendwann die Überlegung, das wollen wir gerne öffnen. Und auch hier wieder einfach dieses, wenn man aufmacht, wenn man Gemeinschaft lebt, dann kommen auch Menschen. Eine Jugendarbeit an ganz unterschiedlichen Stellen angefangen. Und was mich ganz stark erstaunt, ist der Themenbereich Geflüchtete. die kann man ganz stark erreichen. Viele wollen Kontakt zu Deutschen, kommen gerne mit, erleben Gemeinschaft. Menschen mit Fluchthintergrund, da spielt das Essen so eine große Rolle. Viele verstehen bei uns im Gottesdienst nicht viel. Wir schauen, dass wir, wo es möglich ist, eine Übersetzung haben, aber an ganz vielen Stellen gelingt uns das nicht. Und trotzdem kommen sie der Gemeinschaft willen. Einfach, weil jemand da ist, der sie sieht, der mit ihnen Leben und Essen teilt. Die Motorradfahrer, die wir so vor der Haustür hatten, erreichen wir mit Motorradgottesdiensten schon jahrzehntelang, einfach an Weihnachten zum Beispiel ein Treff für viele Motorradfahrer. Und dieses Jahr konnten wir es das erste Mal richtig dann auch einen Gottesdienst an Weihnachten feiern. An Weihnachten kommen immer ca. 3000 Motorradfahrer, die haben sich dort immer getroffen. Und dieses Jahr konnten wir da einen Gottesdienst mit draus gestalten. Und ich glaube ganz tief, dass genau das ist, wozu uns Jesus auch berufen hat. Er hat uns berufen, zu den Menschen zu gehen, die im Gefängnis sitzen. Zu den Menschen, die nicht viel haben. Zu den Menschen, die neu in der Gesellschaft sind. Und ich glaube, es ist ein Auftrag. Nicht nur für uns als Gemeinde am Klemseck, sondern ich glaube, es ist ein Auftrag für jeden, für jede Gemeinde, umzudenken, wo sind denn die Menschen, die eigentlich im Fokus von Jesus auch stehen. Soweit, vielen Dank.
Auch hier herzlichen Dank, es ist einfach faszinierend zu sehen, was da wächst. Und wir gehen jetzt von Leonberg, von der Region und vom Klemseck nach Heilbronn, in die Mitte, zwischen Licht und Schatten. Mitternachtsmission.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Katrin Gey, ich bin Sozialarbeiterin in der Mitternachtsmission Heilbronn, eine Mitarbeiterin von ungefähr, wir sind ein Team von 20 Mitarbeitern und mit ganz vielen Ehrenamtlichen verbunden, die uns unterstützen. Ja, Mitternachtsmission in Heilbronn gibt es seit 62 Jahren. Wir sind ein sozialmissionarischer Dienst in Heilbronn für Menschen am Rande der Gesellschaft. Und uns ist es ganz arg wichtig, dass Soziale, also eine Nothilfe oder soziale Arbeit, den Menschen zu bieten auf der einen Seite, aber ihnen gleichzeitig immer auch etwas von Gottes Evangelium, von Jesus Evangelium zu sagen und zu den Menschen zu bringen, vor allem die, die in Not sind, die am Rande der Gesellschaft leben. Und wir haben unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte, unterstützen Frauen in der Prostitution, haben Frauen- und Kinderschutzhaus, eine Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel und ein Standpunkt seit dem Juli 2016 ist dieser wunderschöne Kiosk, den Sie hier sehen. Und der hat eine ganz besondere Geschichte. Eben, wir sind seit 62 Jahren aufsuchend tätig in Heilbronn und ein Punkt, wo wir immer hingegangen sind, ist dieser Kiosk. Hier ist ein altes Bild. Genau, es ist ein kommerzieller Kiosk gewesen, wo sich ganz viele Menschen nach dem Feierabend getroffen haben. Nebendran gibt es eine Substitutionspraxis in der Nähe, eine Grünfläche nebendran. Das heißt, da treffen sich auch ganz viele Menschen, die ja so den Tag verbringen, damit sich vielleicht in der Gesellschaft zu betrinken oder eben gemeinsam eben die Zeit zu verbringen. Und wir waren schon immer in diesem Kiosk Ansprechpartner für die Menschen, die sich dort oder drumherum aufgehalten haben. Und sind auch drumherum, gibt es viel Verkehr und das ist so ein kleiner Verkehrsknotenpunkt. Und das sind ganz viele Kneipen. Und auch dort sind wir jedes Jahr an Weihnachten unterwegs und verteilen Kalender und selbstgebackene Plätzchen, um die Menschen dort ja mit der Botschaft von Jesus zu erreichen. Und Ja, dieser Kiosk hat uns ganz oft im Herzen bewegt. Ich bin seit 6 Jahren fast jetzt in der Mitternachtsmission. Und schon ziemlich am Anfang hatte, ich weiß nicht, woher es kam, den Wunsch, diesen Kiosk in eine Anlaufstelle umzuwandeln. Oder war ein großer Wunsch von uns, von vielen unserer Mitarbeiter, die dort aufsuchend tätig waren. Und wir wollten ihn eben nicht mehr mit Ausschank oder so, wo die Menschen so ihre Zeit verbringen mit Alkohol und mit der Sucht, sondern wir wollten ihn mit geistigem Leben füllen auch. Und so, ja, durften wir im Juli 2016 das Wunder erleben. Es war wirklich ein Wunder. Der ehemalige Pächter hat den Kiosk aufgeben müssen und die Stadt hat uns den Kiosk kostenlos zur Verfügung gestellt. Der sieht jetzt eben da noch etwas älter aus und wir durften ihn dann umwandeln in dieses Schmuckstück sozusagen mit ganz viel Hilfe, einem unglaublichen Engagement von Handwerkern, von Unterstützern, von Firmen. Und ja, 4 Projekte in diesem Kiosk haben Platz gefunden von uns. Das ist als erstes der offene Treff. 2-mal in der Woche hat der Kiosk einfach offen einen halben Tag und die Menschen aus dem Umfeld können kommen. Die Obdachlosenunterkunft ist in der Nähe, wo wir aufsuchend tätig sind. Der Szene-Treffpunkt auf der Grünfläche ist direkt nebendran. Ganz viele Menschen kommen von der Substitutionspraxis in die Stadt zurück am Kiosk vorbei. Und die sind alle herzlich willkommen, wie die Menschen aus dem Stadtteil. Wir wollen da sozialen Frieden schaffen und Raum für Begegnung, einen Raum für Begegnung bieten, wo die Menschen untereinander sich begegnen können, aber eben auch Begegnungen mit Jesus haben können. Gespräche, es gibt ein warmes Getränk jetzt im Winter und es gibt eben auch niederschwellig, wir haben 2 Räume, so einen Gemeinschaftsraum und ein kleines Büro, wo die Menschen eben auch Seelsorge und Beratung empfangen können. Ich habe schon gesagt, die Obdachlosenunterkunft ist direkt in der Nähe und seit vielen Jahren haben wir das Lotsenprojekt für obdachlose Kinder und deren Eltern als einen Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir begleiten die Kinder in der Notsituation, weil das ist echt heftig, was die alles zu erleben haben. Die verlieren ihre Wohnung und müssen auf einmal mit ganz fremden Menschen zusammenwohnen in einer Unterkunft, die nicht wirklich schön ist. Und wir begleiten diese. Und wir hatten ein Spielzimmer in der Obdachlosenunterkunft eingerichtet, aber wir hatten immer den Herzenswunsch, dass wir mit den Kindern rausgehen können, wo sie ja in einem anderen Rahmen Angebote ja empfangen können. Und eben hier sehen wir, wie eine Mitarbeiterin mit 2 Kindern backt. Wir haben eine kleine Küche und so können wir den Kindern dort eben Einzelangebote machen oder eben auch Gruppenangebote. Wir sind dort Ansprechpersonen für die Kinder in ihrer Notsituation, damit sie ja Unterstützung bekommen mit all dem, was sie erleben. Dann ist Nordstadt Kids ein Stück weit ja auch daraus entstanden. Neben der Obdachlosenunterkunft ist eine Flüchtlingsunterkunft entstanden und auch dort gab es Kinder und die Kinder vom Lotsenprojekt hatten immer eine Jungschar und dann zu sagen, die Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft dürfen nicht zur Jungschar kommen, das haben wir nicht übers Herz gebracht. Und so ist Nordstadt Kids ein Stück weit entstanden. Der Kiosk ist ein Standort von 2 in der Heilbronner Nordstadt, wo die Kinder kommen können. In dem Stadtteil leben auch noch eben neben den Flüchtlingskindern und den obdachlosen Kindern auch ganz viele Kinder, die ehemals obdachlos waren. Und so haben auch die in der Nachsorge ein Angebot. Wir bieten dort Einzelangebote, aber jede Woche findet dort auch eine Jungschar statt, wo wir ja mit den Kindern, wo die Kinder etwas von Jesus erfahren und hören und das ja schon ganz früh, ja, sie da in Kontakt kommen und wir so ja versuchen, sie zu unterstützen in ihrer Lebenssituation. Und ja, ein weiteres Projekt ist das Projekt Stabil für Geflüchtete mit ja, Traumafolgestörungen. Das heißt, in der Nordstadt gibt es ein Kontingent, in Baden-Württemberg gab es ein Kontingent an jesidischen Flüchtlingen, die besonders in der Gefangenschaft vom IS besonders viele Grausamkeiten erlebt haben. Und ein Teil von diesem Kontingent wurde in Heilbronn aufgenommen. Und für diese Frauen und Kinder, aber auch für andere Flüchtlinge in Heilbronn, die mit Traumafolgestörungen zu kämpfen haben, haben wir dieses Projekt gestartet. Und wir wollen mit diesem Projekt ja den Menschen helfen, ihre Selbstwirksamkeit zu fördern, ihren Alltag wieder zu meistern, ihre Traumaerfahrungen ein Stück weit aufzuarbeiten oder zu stabilisieren und sie einfach bei der Integration und Teilhabe in Deutschland zu unterstützen. Und ja, so ist auch der Kiosk für diese Menschen ein Anlaufpunkt geworden. Und wir sind ganz arg dankbar, dass wir diesen Menschen immer ein Stück auch immer ja, was von Jesus mitgeben dürfen. Wir feiern mit den Jesidinnen zum Beispiel ihr Fest, wo sie ihr Fasten brechen, aber gleichzeitig feiern wir mit ihnen eben Weihnachten, Ostern, Pfingsten und versuchen sie da ein Stück teilhaben zu lassen und mit ihnen in Kontakt zu treten und ja, was von unserem Glauben weiterzugeben. Und so, der Kiosk wurde 1924 gebaut und es ist ganz arg interessant, dass er als Rettungsinsel deklariert wurde, weil er in einem Straßendreieck war, wo die Menschen sich sozusagen über die Straße zum Kiosk auf diesem Dreieck retten konnten. Und so sind wir ganz arg froh, dass wir den Menschen ja durch dieses großartige Wunder, dass wir diesen Kiosk nutzen dürfen, kostenlos ein Stück Rettungsinsel wieder sein dürfen. Vielen Dank.
Denkt euch das alles einfach nur einmal kurz weg. Was wäre, wenn ihr nicht in Brandenburg wärt, ihr nicht in Leonberg und ihr nicht in Heilbronn? Die Welt würde sagen, kein großer Unterschied. Aber dass ihr da seid, macht für die Menschen, die da sind, einen Riesenunterschied, weil sie durch euch etwas erleben, was sie sonst vielleicht nie kennengelernt hätten. Weil sie jemanden erleben, den sie sonst nie kennengelernt hätten. Was für ein Mensch, der einen Unterschied macht, der die Stürme unseres Lebens zur Ruhe bringt, weil andere Menschen da sind, die mich in seine Nähe führen, als Rettungsinseln mitten in den Stürmen. Wir wollen Jesus anbeten und danken, dass nicht nur ihr dort seid, sondern dass er mit euch dort ist. Jetzt könnt ihr sagen, super Projekte, tolle Sachen, alles gut. Beten wir für alles, spenden wir für alles, teilen wir das, was wir haben, auf unter allen drei. Aber wir wollen noch mehr von euch. Wenn ihr euch entscheiden müsst, und ihr müsst euch entscheiden, wem würdet ihr eine Stimme geben? Wenn es nicht nur darum geht, das Gut zu finden, sondern wenn es darum geht, wo würde ich selber mitarbeiten? Wo würde ich nicht nur so im Vorbeigehen gefällt mir klicken, sondern sagen, da würde ich mein Herz reingeben. Welches Projekt wäre das? Wir haben unten in der Missionsausstellung drei Schweinchen. Welche Schweinerl hätten es denn gern? Und wir bitten euch jeweils, euch zu entscheiden, eine Stimme zu geben. Und für jede Stimme, die ihr einem dieser drei Projekte gebt, spenden wir 1 Euro an das Projekt. Aber das ist nicht das Eigentliche und das Wesentliche, sondern es ist nur ein kleiner Teil der Wertschätzung, die wir euch weitergeben wollen, auch dafür, dass ihr hier seid. Das andere ist, wo seid ihr selber solche Quellorte? Wo habt ihr solche Brunnen gegraben in euren Gemeinden? Denn Jumiko, als Missionar rauszugehen, das heißt immer auch im Optimalfall draußen das zu tun, im Ausland, in einer anderen Kultur, und für Schwaben ist Brandenburg eine andere Kultur, für einen von der Alp ist Heilbronn eine andere Kultur und für jemanden, der noch nie mit Flüchtlingen oder Motorradfahrern zusammengearbeitet hat, ist auch das eine andere Kultur und manchmal auch eine andere Welt und eine andere Sprache. Das heißt, wenn ihr rausgeht aus eurer Komfortzone, wie wir das vorher gehört haben, und das wollen wir von euch, wenn ihr rausgeht aus eurer Komfortzone zu anderen, dann macht ihr im Idealfall nichts anderes als das, was ihr jetzt schon in euren Gemeinden tut. Das zu teilen, was Jesus euch gegeben hat. Wir wollen jetzt einfach in den nächsten Minuten euch die Zeit geben, einmal aufzuschreiben auf diesen gelben Zetteln, wo erfahre ich jetzt in meiner Gemeinde, und da steht zwar drauf, ich schlage folgendes Gemeindeprojekt zur Auslosung vor, nehmt das mit dem Projekt nicht zu ernst, sondern was ist meine Gemeinde, was ist mein Jugendkreis, mein CVJM, was ist mein Hauskreis? Und wir als lebendige Gemeinde, wir wollen 3 Projekte davon auswählen und auch vorstellen. Per Los am 3. Februar. Und diesen 3, die das Los trifft, wollen wir 500 Euro mit auf den Weg geben. Und sind gespannt, was ihr daraus macht. Denn das ist unsere Aufgabe als lebendige Gemeinde. Ich weiß nicht, wer von euch es kennt. Ihr könnt auch nachher gern noch unten an den Stand kommen, direkt am Eingang. Wir sind ein Netzwerk. Wir verstehen uns als Ermutiger und Möglichmacher. Hilfe für Brüder. Christliche Fachkräfte international sind aus diesem Netzwerk entstanden. Das Albrecht-Bengel-Haus. Als man gesagt hat, wir wollen junge Menschen, die Theologie studieren, geistlich begleiten. Das ist aus diesem Netzwerk entstanden. Die Jumiko ist aus diesem Netzwerk entstanden, weil Menschen gesagt haben, wir wollen, dass es sowas gibt. Es ist inzwischen fast selbstverständlich, aber es ist für uns jedes Jahr noch ein Wunder, dass wir das so feiern dürfen und dass ihr kommt. Was ist euer Projekt? Ihr habt es gesehen, es sind ein paar freundliche junge Damen hier im Raum postiert. Bitte schreibt es auf die Zettel, aber ich bitte auch ein paar von euch. Wir haben Zeit für 1 oder 2 Projekte noch vorzustellen und das mit uns zu teilen. Wo habt ihr Gemeinde erfahren? Bitte hebt einfach die Hand. Wir werden 2, 3 auswählen und das Mikro wandert dann zu euch. Nicht alle auf einmal, aber ich freue mich, wenn es ein paar gibt, die sagen, ja, ich habe was und ich möchte euch das gerne vorstellen und freue mich einfach darüber, dass ich da Gemeinde habe. Hände hoch, immer nur eine, ja. Es ist dein Quellort des Glaubens.
Also ich bin Samuel Jäger, komme aus Bad Oeynhausen, aus einer Baptistenbrüdergemeinde. Und Anfang des Jahres ist ein Pakistaner, der ein Flüchtling war, bei uns abgeschoben worden. Und ich habe ihn dann direkt besucht in Pakistan im Januar. Und wir haben wir haben eine Kinderarbeit dort angefangen. Wir haben Hefte gekauft für die Kinder und es waren dort 160 Kinder in 4 Gemeinden. Und ja, er hat die Arbeit weitergemacht. Momentan sind es circa 500 oder 600 Kinder, ich weiß es nicht genau, die mit Lehrern auch versorgt sind, wo Lehrer diese Kinder schulen. Und es sind teilweise ungläubige Lehrer. Das ist ein Anliegen, dass diese Lehrer auch geschult werden. Und deshalb haben wir ich war jetzt im Dezember dort, Anfang Dezember, und wir haben Philadelphia Ministry Projekt angefangen. Wir haben dort ein Gemeindehaus sozusagen wollen wir bauen. Wir haben das Grundstück jetzt erworben und unser Ziel ist, die Lehrer dort zu schulen, dass sie die Kinder gut schulen, dass Waisen dort aufgenommen werden, dass die Witwen Nähkurse bekommen, damit sie sich selber versorgen können und auch Lovebags, wo Sachen sozusagen verteilt werden. Ja.
Herzlichen Dank. Genial. Wenn schreib es einfach auf den Zettel drauf und bitte auch Namen und E-Mail. Wir verwenden das wirklich nur für diese Aktion, damit wir mit euch in Kontakt treten können und dass wir, wenn euer Projekt gezogen wird, das dann auch vorstellen können für andere. Hat noch jemand so ein Mutmachprojekt? Ja.
Auch Jäger, Gabriel Jäger aus Nümbrecht im Oberbergischen, in der Nähe von Gummersbach. Wir sind in einer kleinen Gruppe heute hier. Wir haben die alte Schmiede, christliche Schüler- und Jugendcafé, seit 16 Jahren, eine Arbeit von CVM und von der Landeskirche gegründet. Und wir haben unter der Woche ein Schülercafé für die Schüler aus dem nahen Schulzentrum, die zu uns kommen, ihre Pausen verbringen können, ein Mittagessen bekommen. Wir haben offene Jugendarbeit, freitagabends immer ein Jugendtreff. Und wir haben eine Gruppe für Menschen mit Behinderung, die sich trifft im Haus. Wir haben einen Kreis, wo junge Erwachsene Bibel lesen können gemeinsam. Und das Tolle ist, die Arbeit ist rein spendenfinanziert. Auch meine Stelle als Mitarbeiter dort im Haus. Und wir sind sehr dankbar, dass so viele junge Leute Jesus kennenlernen können, unsere Arbeit. Und es eine tolle Anlaufstelle ist für viele Jugendliche bei uns im Ort.
Herzlichen Dank. Super. Zeit für ein Projekt nehmen wir uns noch. Und es darf sich auch jemand melden, der nicht Jäger mit Nachnamen heißt.
Ich heiße Sven Müller, ich bin im CVJM in Stuttgart, im Gebetskreis, geht so besser, oder?
Nee, passt gut.
Im Gebetskreis in Stuttgart.
Einfach reinsprechen.
Im Gebetskreis, der Schall ist besser so.
Nee, mit Mikro ist besser, danke.
Wenn jemand schwerhörig ist, okay. Im Gebetskreis in Stuttgart. Und es ist gerade die Herausforderung, sich wirklich täglich aus Freude, auf die Idee muss man auch schon mal kommen, zum Bibellesen zu treffen und zum Gebet jeden Abend. Und als Haupt-Eisberg, der geschmolzen werden sollte, im ganzen Großraum Stuttgart, das sind die Bordelle und der Menschenhandel in Stuttgart. Und in Hamburg ist es noch 10-mal schlimmer. Und wenn man eine Gruppe sich beständig trifft zum Gebet und zum Bibellesen, jeden Abend, dann kann was wachsen, dann kann ein Lagerfeuer größer werden. Wenn man Holzscheite beständig drauflegt, dann kann ein Feuer größer werden und Wärme und Liebe ausstrahlen. Alles andere ist, wie der Bruder vorher gepredigt hat, halbherzig und es kotzt Jesus aus seinem Munde aus. Er speit es aus. Was lau ist, speit er aus seinem Munde aus. Und was ist von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit aller Kraft? Das muss sich jeder mal für sich selber fragen. Liebe ich Jesus überhaupt? Und liebe ich ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft? Das muss ich schon mal ehrlich fragen.